Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Schule mit Herz und Seele, dein Podcast rund um Persönlichkeitsentwicklung, Prävention und psychische Gesundheit in der Schule. Mein Name ist Katrin Hecht und ich unterstütze dich dabei, dich selbst und deine Mitmenschen besser zu verstehen, herausfordernde Situationen in deinem Schulalltag zu meistern und eine Schule mit mehr Herz und Seele mitzugestalten, die Menschen dabei unterstützt, die beste Version von sich selbst zu entwickeln und ihr bestmögliches Leben zu leben. In der heutigen Folge habe ich Mara Walch zu Gast im Interview. Sie ist Lehrerin, Coachin und psychoanalytische Beraterin. Mithilfe ihres Coachings für beziehungsstarke Klassenführung hilft sie Lehrkräften dabei, wieder gelassen und souverän zu unterrichten. Wir sprechen darüber, was da eigentlich im Klassenraum bei Störungen und Konflikten passiert und hinter dem Verhalten von SchülerInnen stecken kann und wie man mit einer angemessenen Balance aus Führung und Beziehung herausfordernden Situationen begegnen kann. Ich wünsche dir ganz viel Freude und Inspiration beim Hören dieser Folge. Ja, Mara, herzlich willkommen hier im Podcast Schule mit Herz und Seele.
Ja, danke. Ich freue mich über die Einladung und bin schon ganz gespannt auf unser Gespräch.
Ja, du bist ja eine Coach-Kollegin sozusagen. Wir haben auch festgestellt im Vorgespräch, dass wir unsere Ausbildung bei derselben Ausbilderin gemacht haben. Und also ganzheitliche Coachin bist du und zusätzlich bist du auch psychoanalytische Beraterin. Richtig. Was muss man sich darunter vorstellen? Was bedeutet das?
Also psychoanalytische Beratung für Kinder und Jugendliche, das war hier bei uns an der Uni ein Zusatzstudium und für PädagogInnen speziell. Und ja, wie es der Name schon sagt, verbindet es die beiden Disziplinen Psychoanalyse und Pädagogik miteinander. Genau genommen wird die Psychoanalyse auf die Pädagogik angewandt. Das heißt, wir bedienen uns Konzepte aus der Psychoanalyse, um dann auch ja Vorgänge und Geschehnisse in der Pädagogik, konkret in der Schule, besser zu verstehen. Also wir durchleuchten innere Konflikte, aber es gehören auch, ich glaube, was viele kennen, sind so die Bindungstheorie oder auch Phänomene so wie Übertragung und Gegenübertragung. Also was passiert eigentlich zwischen mir und meinen SchülerInnen? Und dabei hilft die psychoanalytische Pädagogik dann eben sehr.
Okay, auf deiner Homepage steht ja, dass du Lehrkräften hilfst, wieder gelassen und souverän zu unterrichten und vor allem wieder Freude am LehrerInnenleben zu haben. Mhm. Und das tust du eben mit den Mitteln und Methoden, die du da gelernt hast. Und das machst du nicht aus der Distanz heraus zum Lehrerberuf, sondern du bist ja selbst auch Lehrerin von Beruf. Wie bist du dazu gekommen, dann in die Coach-Rolle zu gehen und Lehrkräften zu helfen?
Muss ich ein bisschen weiter ausholen.
Kein Problem.
Genau. Also vielleicht fange ich noch mal kurz an damit, warum ich diese psychoanalytisch-pädagogische Weiterbildung gemacht habe. Denn an dem Erlebnis oder diese Zeit, die ich damals durchlebt habe, da können vielleicht auch einige KollegInnen anknüpfen. Und zwar bin ich direkt nach dem Referendariat an einer Brennpunktschule, wie sie im Buche steht, gelandet. Also sehr hoher Migrationsanteil, aber auch eben sehr, sehr viele Kinder aus sozial prekären Familienverhältnissen und dazu eben die strukturellen Bedingungen, die unser Schulsystem bietet. Und genau, also dort bin ich gelandet nach dem Referendariat, hochmotiviert. Und es kam, wie es kommen musste. Es hat nicht gut funktioniert, sagen wir mal so. Und ich habe vor allen Dingen auch gemerkt, dass das, was ich im Referendariat gelernt habe, pädagogisch-didaktisch, mir da einfach überhaupt gar nicht hilft. Also so ein guter Stundenaufbau oder ein toller Einstieg oder Gesprächsführungskompetenzen, das war überhaupt gar nicht das, was die Kinder dort brauchten. Und da hat dann eigentlich meine Reise angefangen, dass ich gesagt habe, mit dem, was ich kann, komme ich noch nicht gut zurecht. Es hilft mir nicht, es ist zu wenig. Und da war der erste Schritt, den ich gemacht habe, eben diese psychoanalytisch-pädagogische Weiterbildung über 2 Jahre. Und das war schon sehr mindblowing, sagt man ja so für mich. Also was passiert da eigentlich im im Klassenraum. Ja, also es hat mir dabei geholfen, diese Konflikte und Störungen nicht mehr nur als Provokation oder auch als Störung zu begreifen, sondern als eine soziale Mitteilung, als Ausdruck von Bedürfnissen oder Ausdruck auch von inneren Konflikten. Und allein dieses Verständnis hat ja schon mein Handlungsrepertoire, also wie ich darauf reagiere, so dermaßen erweitert, dass es schon einfach sehr hilfreich war. Nicht immer in der konkreten Situation, aber so mein Verständnis von den Kindern, die Beziehung zu den Kindern wurde einfach viel, viel tiefer und dadurch hat sich schon viel verändert. Genau, und ich habe dann noch soziale Arbeit studiert, um auch diesen Bereich besser in meine schulische Arbeit integrieren zu können. Und das Ganze ergab dann ein Konglomerat an Weiterbildung und Kompetenzen, die ich mir über die Zeit einfach angearbeitet habe, in Verbindung mit der Praxis in der Schule, dass ich an meiner jetzigen Arbeitsstelle die tolle Gelegenheit bekommen habe, in einem Mentoring-Projekt mitzuarbeiten. Und jetzt kommen wir nämlich eigentlich dann auch zur Beantwortung deiner Frage, dass sich an Lehrkräfte mit sehr herausfordernden Klassen richtet. Also ich arbeite an einem Beratungs- und Förderzentrum und wir adressieren mit unseren Förderstunden eigentlich hauptsächlich SchülerInnen. Aber es hat sich herausgestellt, dass gerade im Bereich sozial-emotionale Entwicklung, und das können wahrscheinlich auch viele Hörerinnen und Hörer auch bestätigen, dass da der Bedarf an Unterstützung und Beratung und Förderung einfach enorm gewachsen ist in letzter Zeit und viele Lehrkräfte und auch ganze Schulen hier bei uns sind, ja, ich sage überfordert, ne, mit dem, was sie tagtäglich erleben und auch unter den Bedingungen, unter denen wir einfach auf diese Kinder treffen, so dass wir einfach festgestellt haben, wir können nicht mehr die einzelnen Kinder adressieren, dafür sind es viel zu viele und wir sind viel zu wenige. Wir müssen eigentlich die Lehrkräfte in der Regelschule professionalisieren mit dem, was sie tagtäglich an Herausforderungen auf was sie treffen, damit besser umzugehen, wobei wir die Lehrkräfte als Profis betrachten. Sie sind ja auch gut ausgebildet, haben viel Erfahrung und wir sehen uns eher so als Ergänzung. Wir stellen uns immer vor, die Lehrkräfte haben so ihren Werkzeugkoffer schon dabei, über die Jahre auch gefüllt und wir gucken einfach, was da auch schon drin ist. Also wir kommen gar nicht mit was ganz Neuem und ja, vielleicht tun wir ein bisschen was raus, vielleicht was Neues rein, vielleicht schärfen wir aber das, was drin ist, einfach auch ein bisschen nach. Genau. Und das mache ich in der Praxis, was hochgradig spannend ist. Also wir machen das jetzt inzwischen schon ein paar Jahre. Ich bin, glaube ich, aktuell in meiner 14. Klasse und dementsprechend ja konnte ich verschiedene Schulen kennenlernen, verschiedene Klassen, verschiedene Lehrkräfte. Alle haben einen Schatz an Methoden, Ideen, Interventionen, was ich überall auch sammeln durfte. Und jeder Durchgang ist auch anders, weil wir eben Menschen sind, Lehrkräfte, SchülerInnen. Dementsprechend ist zwar das Symptom, sage ich mal, oder das, was man sehen kann und spürt, die Unterrichtsstörung überall eine Herausforderung. Aber die Lösung, die wir dafür finden, ist dann jedes Mal eine ganz andere. Genau, und wie kam jetzt mein Coaching-Business da on top? Also ich habe gemerkt, dass tatsächlich leider, muss ich dazu sagen, nicht für jede Lehrkraft dann Schule auch ein sicherer Hafen ist. Also wenn wir jetzt in der Praxis, also im echten Leben in die Schulen kommen, dann sehen das die Lehrkräfte, dann die KollegInnen, die Schulleitung, die Eltern. Und häufig haben die Lehrkräfte dann Angst, dass ihnen das negativ ausgelegt wird. Schau mal, die kommt mit der Klasse nicht zurecht und die muss sich Hilfe holen, die kriegt es nicht hin. Und deshalb wurde ich angesprochen, ob wir das auch außerhalb von Schule machen können. Erstmal hier im kleineren Kreis aus meiner Umgebung. Und da habe ich gemerkt, ja, vielleicht brauchen genau das einfach noch viel mehr Lehrkräfte mit herausfordernden Klassen. Und ich habe da inzwischen so viele Erfahrungen gesammelt durch meine Ausbildung, aber auch durch meine eigene Arbeit an einer Brennpunktschule und durch meine Mentoring-Klassen in der Praxis, dass ich das gerne weitergeben würde. Genau, dann habe ich eine Coaching-Ausbildung gemacht, hast du ja eben schon gesagt, bei der gleichen Ausbildung, wo du auch warst. Und ja, so bin ich jetzt quasi im Heute angekommen.
Ja, super. Also ich habe gerade gedacht, was für ein Luxus, dass es da in eurem Bereich, das ist aber, glaube ich, nur in auf Kassel begrenzt, dass es da also die Möglichkeit gibt, dass jemand in die Klasse kommt und so viel Ressource bereitstellt, um sich anzuschauen, wie arbeite ich mit den SchülerInnen und wo kann ich speziell gefördert werden. Das ist sicherlich etwas, wo viele gerade sagen, ach, wie toll, das hätten wir auch sehr gerne bei uns. Ich kann aber gleichzeitig auch sehr gut verstehen, dass man da Ängste hat in dem Rahmen. Und es ist sicherlich ganz klar, dass viele da Befürchtungen haben, dass sie bewertet werden von außen als schwach oder unprofessionell oder wie auch immer und sich angreifbar machen, vielleicht auch durch diese eigentliche Unterstützung. Wie schade, dass wir da an dem Punkt noch sind. Und jetzt sagst du, dass du also aus dem Bedürfnis heraus oder dem Bedarf heraus ein anderes Konzept anbietest, nämlich nicht in die Schulen zu gehen, sondern außerhalb trotzdem Lehrkräften zu helfen. Jetzt frage ich mich gerade, wie machst du das genau? Also sonst hast du ja die Möglichkeit, in die Schule zu gehen und du kannst beim Unterricht hospitieren, kannst genau sehen, wie sind da die Interaktionen und so weiter. Wie machst du das jetzt, wenn du eben mit Lehrkräften außerhalb der Schule arbeitest?
Genau, ich will kurz bestätigen, was du gerade gesagt hast. Also wovon viele noch berichten, die ich dann tatsächlich treffe, ist so ein Referendariatstrauma. Ich glaube, das haben viele von uns erlebt und deswegen spreche ich auch wirklich allen meine Hochachtung aus, die da jemanden in ihren Unterricht lassen. Erstens wegen der Erfahrung des Referendariats und zweitens auch ist Unterricht einfach was total Persönliches, ne? Also wir gestalten es als Menschen mit unserer Persönlichkeit und zeigen uns da auch und gerade in Situationen, wo es dann herausfordernd wird, ja, zeigen wir uns mit allem, wie wir sind, mit unseren guten und schlechten Seiten. Und wenn dann jemand zuguckt, wenn mir so eine Klasse entgleitet, dann ist das auch ein unangenehmes Gefühl und deswegen meine Hochachtung. Aber im Nachgang, das dann nochmal mit jemandem auch zu besprechen und da eine wertschätzende Rückmeldung zu bekommen, ist auch einfach total wertvoll. Und deswegen würde ich auch alle, die das jetzt hören, vielleicht ermutigen, mal gegenseitig beieinander zu hospitieren und sich da mehr zu trauen, ne, das auch zu nutzen.
Yeah.
Das ist so ein tolles Medium. Also ich lerne ganz viel und ich sehe natürlich auch viel mehr, gar nicht nur bei der Lehrkraft. Ich gucke ja nicht nur auf die Lehrkraft, sondern auch bei den SchülerInnen. Ne? Also während die Lehrkraft beschäftigt ist mit ihrem Arbeitsauftrag, kann ich ja sehen, welche Gruppendynamiken da entstehen und die Lehrkraft sieht dann vielleicht die Störung, aber ich konnte sehen, wo es angefangen hat. Also gerade wenn man vielleicht so einen schwierigen Haufen hat, da auch mal zu zweit zu gucken und jemanden zu bitten, schau doch mal, wann geht das denn eigentlich wie los? Und da ist man nämlich auch manchmal überrascht, wer da dann der Strippenzieher ist.
Absolut, absolut, weil die das oft sehr, sehr gut machen, dass es gar nicht auffällt. Und wie oft kennen wir das als Lehrkräfte? Dass wir Situationen haben, wir stehen gerade mit dem Rücken zur Klasse, irgendwas hat angefangen, wir drehen uns um, sprechen jemanden an und der sagt, ich war das gar nicht, das war der andere. Und man denkt sich ja als Lehrkraft oft nur, ach, jetzt wieder diese Geschichte, ne? Ich wollte doch eigentlich gerade meinen Unterricht machen und jetzt kommt das damit rein. Ich denke auch, was ganz wichtig ist in dem Zusammenhang ist, dass wir immer noch eine Fehlerkultur in der Schule haben, die durchaus verbesserungswürdig ist. Dass wir also immer noch Angst haben, Fehler zu machen. Diese Fokussierung darauf, oh Gott, ist es schlimm, einen Fehler zu machen. Und das geht uns ja als Lehrkräften genauso wie den SchülerInnen.
Absolut.
Und es wäre schön, wenn wir das verändern könnten, ne? Dass wir also auch, wie du sagst, auch Kollegen einladen und sagen, kannst du mal heute kommen und schauen? Und man kann ja auch gemeinsam festlegen, mit welchem Beobachtungsschwerpunkt auch jemand kommt, ne? Sodass man auch nicht das Gefühl hat, mein ganzer Unterricht wird irgendwie analysiert und am Ende bewertet, sondern kannst du mal bitte, wie du sagst, ne? Nur kommen, weil ich möchte gerne wissen, in dieser Gruppe, wer ist da eigentlich, in welcher Position, wer ist da so der Strippenzieher und wer geht mit und genau, oder auch andere Themenschwerpunkte einfach gemeinsam festzulegen. Und ich denke, es ist enorm wichtig, das ist ja das, was dann auch in deiner Arbeit eine große Rolle spielt, dass dir die Menschen so vertrauen, dass sie sagen, bei dir trauen sie sich, dir etwas zu zeigen, was sie ja auch sehr angreifbar macht oder verletzlich zeigt. Und das ist natürlich etwas, was wir uns auch im Kollegium wünschen, dass dann die Kollegen untereinander auch, dass man nicht Angst haben muss, wenn ich die Tür auflasse, kriegt jemand mit, was bei mir in der Klasse los ist, sondern eben zu sagen, wir sind alle auf einer wertschätzenden Augenhöhe miteinander und wir machen alle unsere, haben alle unsere Herausforderungen im Schulalltag und helfen uns gegenseitig. Denn es ist ja auch so, dass die Lehrkräfte untereinander so unterschiedliche Kompetenzen haben, die sich gegenseitig bereichern.
Genau, wir wissen ja alle, dass das Lernen nur in einem sicheren Rahmen gelingt. Meistens denken wir da immer an SchülerInnen, ne, dass wir da eine gute Lehrer-Schüler-Beziehung herstellen sollen und das schulisches Wohlbefinden ist ja so ein bisschen das Zauberwort. Aber gleichzeitig gilt das genauso natürlich für die Lehrkräfte, mit denen ich arbeite. Also wenn die sich nicht in der sicheren Bindung mit mir fühlen und Angst haben vor Bloßstellung oder ich laufe danach zur Schulleitung oder irgendwie ähnliches, dann funktioniert gar nichts. Ne? Also dann erreiche ich auch mit den Lehrkräften nichts. Diese sichere Bindung ist auch in meinem Fall total wichtig. Und um nochmal zu deiner Frage von eben zurückzukommen, das mache ich online. Das fehlt natürlich, dass ich die Klasse sehe und ich bin dann darauf angewiesen, was die Lehrkräfte mir berichten. Da fehlen vielleicht kleine Details, aber das sind ja auch Beobachtungsaufträge, die ich dann mitgebe. Also wenn ich dann sage, achte doch mal genauer drauf. Ne? Das muss sie ja dann nicht das ganze Schuljahr machen, sondern bis wir uns nächste Woche wiedersehen. Achte mal drauf, wie die Störungen entstehen oder so. Und dann gebe ich diese kleinen Beobachtungsaufträge und meistens können die Lehrkräfte auch sehr gut beschreiben, wo ihre Probleme liegen. Und von daher können wir auch online sehr, sehr gut miteinander arbeiten.
Das setzt natürlich auch voraus, dass man auch eine gewisse Selbstreflexion hat und da auch ehrlich mit sich und dem Gegenüber ist, was so diese Anteile vielleicht angeht, die man so selbst mit hineinbringt, ne? Also die man auch selbst, mit denen man selbst auch bestimmte Situationen hervorruft. Denn es ist ja auch ganz spannend zu sehen, welche Unterrichtsstörungen werden von SchülerInnen hervorgerufen und welche durch die Lehrkräfte selbst. Da sind ja viele Lehrkräfte häufig total überrascht, dass sie selbst eigentlich das hervorgerufen haben mit dem Verhalten, was sie ja gar nicht möchten. Ja, total spannend. Also es gibt Lehrkräfte, die dann mit dir online arbeiten und die du dann auch begleitest. Über welchen Zeitraum sprechen wir da?
Einmal noch kurz zurück zu den Lehrkräften. Also mein Eindruck sowohl live als auch online ist, dass sich schon Lehrkräfte auch bei mir melden oder bei uns melden, die auch so einen bestimmten Veränderungswunsch auch mitbringen. Ne? Also die haben schon auch das Bedürfnis und die bringen auch schon so eine große Reflexionsfähigkeit, weil auch zu erkennen, ich brauche Hilfe, all das sind ja auch schon die ersten Schritte in Richtung Selbstreflexion. Und es gibt auch Lehrkräfte, die nie bei einem Coach oder bei einer Beratung landen werden. Aber die, die das tun und wissen, ich muss hier auf mich gucken und das ist nicht immer nur die Klasse, sondern ich brauche eigentlich Unterstützung und Hilfe, bringen meiner Erfahrung nach immer schon auch ein großes Potenzial an Reflexionsfähigkeit mit. Das ist meine Erfahrung. Und genau, in dem Kurs werden sie begleitet über 6 Monate. Und wir beginnen nämlich auch mit intensiver Reflexion, nicht nur über sich selbst, sondern das erste Modul befasst sich beispielsweise ganz intensiv auch mit der Gruppe. Und jetzt habe ich extra Gruppe gesagt, weil das wird häufig vergessen, dass die Klasse ja auch eine Gruppe darstellt. Und da gibt es auch ganz viel Forschung zur Gruppendynamik, verschiedene Rollen in der Gruppe, was wird da vergeben, ja, wie starr ist das, kann ich das auflösen, aber auch diese Phasen der Gruppenentwicklung, viele kennen, glaube ich, dieses
Norming, Storming und Performing, genau. Und so weiter, ja.
Und jede dieser Phasen bringt einfach auch andere Anforderungen an die Lehrkraft mit sich. Also wenn ich noch in der Storming-Phase bin und schon einen ganz offenen Unterricht praktiziere, dann mache ich es mir einfach unnötig schwer, weil die Kinder noch mit so viel anderem beschäftigt sind, noch so wenig Strukturen mitbringen und von außen haben, dass sie einfach noch sehr viel mehr Führung brauchen. Und dann, je weiter ich in diesem Prozess voranschreite, deswegen finde ich zum Beispiel auch diese Flex-Klassen schwierig. Ich weiß nicht, ob es die bei euch in Schweden auch gibt. Bei uns gibt es teilweise jahrgangsübergreifend, entweder 1-2 oder 1-2-3-4. Und der Gedanke, der dahinter steckt, der leuchtet mir ein und den finde ich auch richtig gut, dass zum Beispiel, wenn man Jahrgangsmischung 1 und 2 hat, dann gibt es irgendwie Kinder, die verbringen da nur ein Jahr und andere 3. Und das finde ich alles eine richtig tolle Idee. Aber man muss dazu sagen, es wird jährlich diese Gruppe durchmischt. Ne, jedes Jahr neu. Und da finde ich gerade so, was so Stabilität auch für unsere SchülerInnen, die uns herausfordern, ist einfach sowas wie eine Stabilität, wie sichere Beziehung und Bindung und Routinen total wichtig. Und deswegen, ja, einfach eine andere Perspektive auf dieses Flex-System.
Ja, nur, aber gleichzeitig ist es ja auch so, dass wir in unserer Schulrealität, in unserem Schulalltag eigentlich immer wieder Situationen haben, in denen die Gruppen sich ja auch verändern. Also es ist ja so, was ja auch viele unterschätzen, dass die Gruppe, die sie jetzt schön geführt haben in ein tolles Team, mit dem man gut arbeiten kann, wird ja eine komplett neue Gruppe, sobald ein Schüler oder eine Schülerin die Klasse verlässt, weil sie zum Beispiel umzieht oder ein neuer Schüler mit dazukommt. Und schon habe ich ja wieder eine neue Gruppe, weil jemand ja seine Rolle noch nicht gefunden hat. Das heißt, dann kann diese Storming-Phase ja wieder beginnen. Also meine Lehrererfahrung ist im Prinzip, dass man das häufiger mal hat, dass auch Schüler gehen oder Schüler kommen und dass man dann auch wieder von vorne anfangen muss, um erstmal wieder ein bisschen Ruhe reinzubekommen und Klarheit, wer in welcher Rolle ist und dass sich alle sicher fühlen. Das muss man natürlich bedenken, ne? Also bei den Vorteilen, die auch solche Flex-Systeme bieten, wenn man gleichzeitig aber natürlich dann die Kompetenz verfügt und weiß um diese Gruppenprozesse, kann man ja da auch ganz gut mitarbeiten, denke ich, oder?
Genau, unbedingt. Und die Vorteile habe ich auch eben genannt, die sehe ich auch auf jeden Fall. Aber es ist halt so ein institutionalisierter Bruch, ne? Und wenn dann 8 SchülerInnen dazukommen, erlebe ich es auch häufig nochmal als anders als einen. Aber wie gesagt, Das sind einfach 2 Perspektiven. Keins ist, und es wird ja auch gemacht. Und man muss sagen, die Schulen sind auch erfolgreich, die das hier bei uns jetzt umsetzen, ne? Von daher das. Aber nichtsdestotrotz, also einfach seine Gruppe, seine Klasse gut zu kennen, wer hat welche Rolle, warum auch ist diese Rolle notwendig, ja. Also gerade so ein Klassenclown löst ja auch oft Spannungen oder Anspannungen von der ganzen Gruppe auf und warum bestehen die überhaupt? Also was ist auch mein Anteil dazu? Und so ein weit verbreiteter Irrglaube ist ja dann auch, wenn man den Klassenclown entfernt, Querversetzung ist dann ja so ein beliebtes Mittel, die Gruppe ihn aber braucht, dann kann man sich ganz sicher sein, dass er auch wieder ein neuer hervorwächst, ne, ja, diese Rolle einnimmt. Also das ist einfach total spannend. Und je mehr ich also über meine Klasse als Gruppe weiß, umso einfacher fällt mir dann eben auch die gute Führung.
Und ja, auch die Frage nach der eigenen Rolle, ne? Also auch richtig. Die Lehrerin oder der Lehrer hat ja eine Rolle in dieser Gruppe, ist ja Teil der Gruppe.
Unbedingt, genau. Und ich habe sowohl eine Beziehung zur Gruppe, ich habe eine Beziehung zu jedem einzelnen Schüler und Schülerin und was man auch nicht vergessen darf, die SchülerInnen untereinander ja auch, also die Peer Group und gerade ab einem gewissen Alter mit älteren SchülerInnen ist die Peer Group teilweise wichtiger als auch die Anerkennung der Lehrkraft. Manchmal ist Lob dann sogar peinlich. Also auch das muss man wissen. Was sind die Normen in meiner Klasse? Ja, also wenn die Normen können sein sportliche Leistung, schulische Leistung, dann hat man Glück, ne? Wenn derjenige angesehen ist, der die besten Noten hat. Es kann aber auch das opportune Verhalten gegen die Lehrkraft, wenn, ne, der ist der Coolste, der es dem Lehrer oder der Lehrerin am schwersten macht. Und all das zu wissen und was ich auch eine ganz wichtige Erkenntnis für mich fand, jede Meldung, jeder Beitrag in der Klasse geschieht vor Publikum. Also das muss man sich einfach die ganze Zeit bewusst machen, ne? Und gerade wenn man mal auch miterlebt hat, was Ausgrenzung für Kinder bedeutet, dann kann man auch vieles verstehen von totaler Zurückhaltung und auch bis zu aggressivem Mobbing. Also das habe ich auch neulich nochmal gelesen, weil es um Mobbing in der Klasse ging. Es gibt einfach auch eine gewisse Sicherheit, solange jemand anders das Opfer ist, ne? Und wenn ich diesen Prozess aufrechterhalte, indem ich mitmache, auch wenn ich vielleicht gar nicht der erste Mobber bin, solange kann ich mir eigentlich sicher sein, dass ich es nicht bin.
Ist ja auch eine super Strategie für jemanden, der mal Opfer war, der dann gesagt hat, das nächste Mal passiert mir das nicht nochmal, ne?
Genau, da sehe ich nämlich zu und das zu verstehen und zu durchbrechen, also was da auch für Ängste und was so eine Peer Group für eine Auswirkung haben kann auf dieses ganze Verhalten, das ist einfach total wichtig. Also es geht gar nicht nur darum, sich selbst zu reflektieren, sondern auch bei uns dann sehr intensiv auch um die Klasse, wozu man als Lehrkraft natürlich gehört. Genau, das ist ja gar keine Frage, aber auch die Kinder untereinander bringen bringen eine Struktur, bringen Dynamiken mit, ja, die es gut ist zu kennen.
Und die ja dich auch dazu gebracht haben, glaube ich, alles unter der Überschrift subjektiv sinnvoll zu stellen. Denn das ist ja auch so ein Kern dessen, was du gelernt hast und was wir, was vielleicht unsere HörerInnen auch manchmal unter dem guten Grund kennen. Richtig. Wobei der ja wahrscheinlich nicht so gut formuliert ist wie subjektiv sinnvoll. Denn bei gut ist, na, da kann man sich ja immer drüber streiten, für wen ist das gut oder ist das ethisch oder moralisch gut, was derjenige macht. So, das ist mir zumindest in den Fortbildungen so gegangen. Subjektiv sinnvoll formuliert es ja nochmal ein bisschen anders und kann, glaube ich, besser genommen werden von Menschen in der Formulierung. Dass also alles, was wir tun für uns, das tun wir aus einem Grund, aus einem wichtigen Grund für uns, der für uns in irgendeiner Art sinnvoll ist. Und das ist ja bei jedem Menschen so. Das ist ja nicht nur in der Schule so. Aber du hilfst im Prinzip ja dann dabei, auch dass Lehrkräfte verstehen, was ist denn da jetzt an dem Verhalten des Schülers oder der Schülerin subjektiv sinnvoll, ne? Womit hängt das vielleicht zusammen? Sehe ich das richtig?
Genau, unbedingt. Also subjektiv sinnvoll ist mir auch ganz wichtig. Das ist mir auch in der Ausbildung begegnet und einfach total hängen geblieben. Denn gerade dieses subjektiv sinnvolle Verhalten für das einzelne Kind kann für mich als Lehrkraft gerade total destruktiv aussehen, ne? Seine Freundschaften zu zerschlagen, dafür zu sorgen, nicht mit auf Klassenfahrt zu können, immer wieder den Unterricht zu sprengen. Ne? Aber wenn sich da bestimmte Dynamiken wiederholen, in dem sich der Schüler oder die Schülerin eben bekannt und wohlfühlen, dann ist das gar kein Wunder. Und genau, also dabei helfe ich den Lehrkräften, das zu erkennen. Also wir sprechen sehr intensiv und deswegen habe ich auch einen begleiteten Kurs, weil ich glaube, dass da der Austausch total wichtig ist. Und das sage ich Ihnen auch mal, es geht dabei nicht darum, jetzt irgendwelche Diagnosen zu stellen oder Wahrheiten herauszufinden. Ne? Also dieses Kind hat eine Bindungsstörung und deshalb oder irgendwie so, sondern was wir gemeinsam machen, wir entwickeln Arbeitshypothesen und bedienen uns da auch der Übertragung, Gegenübertragung, dass die Lehrkraft erstmal ganz in Ruhe schildert, was sie beobachtet, vor allen Dingen auch, wie es ihr geht, also was wird bei ihr ausgelöst. Und dann entwickeln wir eine Arbeitshypothese. Die kann dann sein, dass das Kind Schwierigkeiten hat mit Bindung, mit positiven Beziehungen zur Lehrkraft und deshalb das immer wieder, das kann alles Mögliche sein und mit dieser Arbeitshypothese arbeiten wir dann erstmal und dann gucken wir, ob sich eine Veränderung einstellt oder eben nicht, ob wir nochmal modifizieren, ob wir noch mehr Informationen brauchen, ob das einfach auch eine Frage der Haltung ist und der Ansprache oder ob sich tatsächlich im konkreten Unterrichtsgeschehen oder im Kontakt mit dem Kind was verändern darf. Also das ist dann ganz individuell.
Nun haben ja viele Lehrkräfte, hast du ja vorhin auch gesagt, fühlen sich überfordert, fühlen sich belastet im System. Da ist ja so ein bisschen dieser Gedanke oft so, was soll ich noch alles machen? Ich schaffe schon das nicht, was ich tue. Nun erzählst du, was du so machst und das hört sich ja auch erstmal nach Arbeit an. Und vielleicht gibt es Lehrkräfte, die sagen, boah, wie soll ich das denn machen? Ich bin jetzt schon irgendwie am Limit, jetzt soll ich noch verstehen, warum jedes einzelne Kind dieses Verhalten zeigt. Wie sieht das in der Praxis aus? Wie erleben deine Kundinnen und Kunden sozusagen, die Lehrkräfte, mit denen du arbeitest, wie erleben die das? Erleben die das als zusätzliche Arbeit? Erleben die es als Unterstützung? Und wie hilfst du ihnen auch dabei, dass sie das handeln können von der Arbeitsintensität?
Also erstmal ja, es ist für eine gewisse Zeit eine zusätzliche Arbeit. Ne, die haben ja ihre Arbeit in der Schule, das hört nicht auf. Das lässt sich gar nicht verhehlen. Also auch diese Reflexion im Kurs und diese Calls und diese Gespräche ist ein Zeitinvest. Das ist gar keine Frage. Und meine Erfahrung und die meiner Lehrkräfte, mit denen ich arbeite, ist dann aber, dass man hinten raus die Entlastung hat, ne? Und da auf diese Wette oder so müssen sie sich irgendwie einlassen, ne? Dass ich jetzt investiere. Und ich sage ihnen auch immer, wenn man nichts verändert, dann ändert sich auch nichts. Ne? Also und immer mehr vom Gleichen führt auch selten zum Ziel. Also einfach nochmal so einen neuen Gedankenanstoß zu bekommen. Und ja, das ist eigentlich das Learning, was wir mitnehmen, dass es einfach jetzt den Invest braucht und dass man dann aber die Entlastung im Anschluss spürt. Und du hast ja auch eben gefragt, jetzt noch für jedes Kind solche Gedanken. Und es muss ja nicht für jedes Kind. Also es gibt ja auch Kinder, die kommen möglicherweise mit einer Übertragung der guten Mutter in die Schule und das läuft alles ganz hervorragend. Also es ist ja gar nicht jedes Kind, was jetzt diesen intensiven Blick braucht, ne? Also das sind 2, 3, ja, vielleicht 5, manchmal auch als Gruppe, manchmal ist es nur einer, mit denen man sich dann tatsächlich so intensiv einmal beschäftigt, aber es ist nicht die ganze Klasse. Und die Kinder, mit denen das gut läuft, da muss ich diese tiefe Analyse jetzt natürlich nicht machen, ne?
Genau. Und jetzt können wir vielleicht ganz kurz mal auch da reingehen. Du hast jetzt ja gerade gesagt, die kommen mit der Übertragung der guten Mutter. Das müssen wir vielleicht noch mal ein bisschen für die HörerInnen erklären. Das heißt also, das Kind hat zu Hause eine Mutter, mit der das wunderbar klappt, und geht in die Schule und überträgt dieses Bild sozusagen auf die Lehrkraft, zum Beispiel auf mich als Lehrerin, und denkt sich, super, funktioniert alles hervorragend. Ich bin vielleicht im Idealfall auch noch die passende Gegenspielerin und das funktioniert einwandfrei. Was passiert aber, wenn eben, also was kann noch sein? Nicht die gute Mutter, sondern womit kommen SchülerInnen noch in die Schule und was übertragen sie auf die Lehrkraft? Kannst du da vielleicht mal so ein oder zwei Rollen nennen oder Rollenbeschreibungen, was die Schüler praktisch ja auch erwarten, wenn sie dann in die Schule kommen, dass sich die Lehrkraft so verhält?
Also gerade hatten wir im Online-Coaching einen Fall, da hat die Lehrkraft ein Mädchen mitgebracht aus der Grundschule und die immer sehr besserwisserisch war, die häufig den Unterricht gestört hat, um andere zu korrigieren, die teilweise dann Lehrkräfteaufgaben auch übernehmen wollte und ja, einfach auch durch ihre Altklugsein einfach auch bis hin zu so ein bisschen unsympathisch und sehr viel eben an den anderen SchülerInnen rumgekrittelt hat. Und das hat die Lehrkraft sehr gestört und trotz mehrerer Ermahnungen hat das Kind das einfach nicht sein lassen. Und unsere Arbeitshypothese war dann dazu, dass dieses Kind, und es hat sich auch rausgestellt nachher, dass es eine Mutter hat, in dem Fall ist es die Mutter, das wollte ich eben noch sagen, also die Übertragung der guten Mutter kann einfach die Übertragung einer guten, vertrauensvollen Bezugsperson sein, ne? Mit der ich in einer guten Beziehung bin, mit der mir nichts passiert. Bei diesem Mädchen war es aber anders. Ihre Mutter, ich greife dem jetzt so ein bisschen voraus, weil es sich bestätigt hat, ist psychisch krank und konnte eben zu Hause ihre Aufgaben nicht so übernehmen, wie wir das vielleicht von Elternteilen auch erwarten. Und sie war schon sehr früh auf sich selbst gestellt und musste sehr viel Verantwortung auch zu Hause tragen. Und man spricht in dem Fall auch von Parentifizierung. Also da spricht das Wort Parent, ja, ist da schon drin. Das heißt, sie musste eigentlich die Elternrolle zu Hause auch übernehmen, teilweise sogar Verantwortung für die Mutter. Das ist auch häufig bei Kindern von suchtkranken Eltern so, ne, dass die sowohl für sich und teilweise auch für das, was zu Hause passiert oder auch für kleinere Geschwister sehr früh Verantwortung übernehmen müssen. Und wenn diese Kinder dann in die Schule kommen, dann haben sie erstmal das Gefühl, also wenn ich das hier nicht erledige oder wenn ich das hier nicht regle, dann macht das keiner. Das ist ja ihr Learning und damit kommen sie erstmal. Und sie haben Erwachsene nicht als Personen erlebt, die Situationen wie beispielsweise Unterrichtsgespräche erfolgreich managen. Und da schreiten sie ein und übernehmen eine Rolle, die ihnen gar nicht zusteht und die sie auch völlig überfordert und die einfach überhaupt gar nicht zu ihrer eigentlichen Rolle passt. Und so kommt dann zum Beispiel so ein Verhalten zustande, dass dieses Kind da immer wieder versucht hat, an LehrerInnen statt für Ordnung zu sorgen, für Ruhe zu sorgen und auf eine Art, sie ist nun mal keine ausgebildete Lehrerin, die dann eher unangenehm für alle war. Und genau, dieses Kind braucht dann natürlich Entlastung, ne? Und das haben wir dann auch besprochen, dass da ein ganz klarer Führungsstil auch von der Lehrkraft gefordert wird. Ja, es muss ganz klar sein für alle Kinder, wer hier die Verantwortung trägt im positiven Sinne. Und auch dem Mädchen darf man dann einfach die Botschaft geben, ich regel das. Ne? Oder ich habe das hier im Griff, du darfst Kind sein. Das ist eigentlich das, was dieses Kind dann im Unterricht lernen darf.
Und wie ist es dann weitergegangen? Also hat dann die Lehrkraft, mit der du das bearbeitet hast, dann angefangen, diese Sätze zu verwenden im Unterricht? Also immer wieder zu sagen, danke, ich übernehme hier, ne? Also ich bin die Führungsperson, ich habe das alles im Blick. Wie hat dann das Kind darauf reagiert? Bist du da, seid ihr da an dem Punkt schon?
Ja, also es hat sich tatsächlich schon relativ, es die ändern sich ja auch nicht von Tag auf Nacht, ne? Aber es wird schon deutlich besser. Und das ist zum einen durch die Interaktion mit dem Kind geschehen, zum anderen aber auch haben wir nochmal die Abläufe in der Klasse drastisch reduziert, weil sie ist, wie es bei vielen Lehrkräften, wenn man mal auf Eduki guckt und Insta, man kann so viele tolle Sachen machen, die auch alle für sich genommen wirklich total schön sind. Lobglas und ich weiß nicht, also das, ich finde alle diese Dinge wirklich total toll. Aber du musst sie halt auch umsetzen, du musst dran denken, es muss dafür Zeit sein. Und wenn du dann 35 von diesen wunderschönen Sachen machst, also um es kurz zu machen, wir haben einfach nochmal total reduziert, was sind Regeln, Rituale, die dir wirklich total wichtig sind, wie sollen die aussehen, und durch da eine klare Einhaltung gibt man diesem Kind ja auch wieder Sicherheit. Nicht nur dem Kind, das ist für alle gut, ne? Aber auch gerade für dieses Kind, das musste halt natürlich verbal gesagt bekommen, du darfst Kind sein, ich regel das, aber es muss das Ganze ja auch spüren. Wenn es dann trotzdem die ganze Zeit durcheinander geht in der Klasse, dann ist die Botschaft nicht
kongruent.
Regel das. Richtig, genau.
Ja, genau, nicht kongruent. Wie schafft man es denn, deiner Meinung nach, also wie vermittelst du das, dass man also Regeln, Rituale und so weiter in der Klasse ja für die ganze Gruppe im Prinzip festlegt, bestimmte Strukturen und so weiter, und gleichzeitig, ich glaube, es steht ja sogar inklusiv auch in der Beschreibung des Konzepts, das ihr in Kassel habt. Also wie schafft ihr das dann auch, auf individuelle Bedürfnisse einzugehen, wenn gewisse SchülerInnen zum Beispiel gewisse Dinge noch nicht schaffen oder nur mit Hilfsmitteln schaffen und so weiter? Begleitest du da auch?
Also meiner Meinung nach schließt sich das nicht unbedingt aus. Also wenn wir uns auf klare Regeln und Rituale einigen, dann sollten das, wie ich es eben gesagt habe, wenige sein. Und bevor ich ein Regel und ein Ritual einführe, was mir wichtig ist, muss ich natürlich erstens wissen, was erwarte ich konkret. Dann muss ich wissen, können das die Kinder? Und wenn nicht, muss ich es mit ihnen üben. Und dann werde ich ja auch sehen, also liege ich daneben, kann ich das so umsetzen, braucht ein Kind dabei Hilfsmittel? Ich glaube, es wird dann schwierig, wenn ich einfach so ein bisschen unreflektiert die Dinge voraussetze. Zum Beispiel Klassenwechsel zum Musikraum, stellt euch mal in Zweierreihen auf. Das ist ja so ein typisches So. Also wenn ich das nicht mit denen übe, gerade in den jüngeren Klassen, dann wird das einfach nicht klappen, obwohl wir denken, das ist doch nicht so schwer. Also wer mit wem, wo, die Abstände, all diese Dinge, das ist zum Beispiel was man üben muss. Ne? Und dann klappt das auch irgendwann. Und auch individuelle Bedürfnisse, vielleicht kannst du ein Beispiel nennen, was du da...
Also wenn wir jetzt zum Beispiel diese Zweier... Also in Zweierreihen gehen, diese Situation nehmen, dann gibt es vielleicht jemanden, der Autist ist zum Beispiel, Schwierigkeiten hat, Körperkontakt in dem Moment zum Beispiel. Wie machst du das dann? Darf der alleine gehen? Ne? Also so solche Dinge, das sind ja immer auch Dinge, die Ausnahmen darstellen oder auch eine individuelle Förderung beinhalten und so weiter.
Unbedingt. Also auch da, wenn ich jetzt wieder auf die Klasse gucke, wenn ich jetzt möchte, dass jedes Kind in Zweierreihen geht und den anderen anfasst, da mache ich es mir auch unnötig schwer. Ne? Also ein Großteil der Klasse wird das können und gut schaffen. Und mit den anderen muss ich dann schauen, was brauchst du? Möchtest du alleine? Brauchst du immer den gleichen Partner? Möchtest du mit mir gehen? Möchtest du vorne oder hinten? Hast du einen Schulbegleiter? Also häufig, das ist auch immer so eine Frage, häufig gibt es keine jetzt die richtige Antwort auf solche Fragen. Ne? Also dafür sind wir so individuell, auch in den Klassen, die Kinder, die SchülerInnen, die Lehrkräfte. Das begegnet mir ganz oft, wenn es um Unterrichtsstörungen geht. Was ist denn jetzt die eine gute Konsequenz? Was soll man dann machen? Ne? Aber ich sage mal, das kann man einfach so ad hoc häufig gar nicht beantworten, wenn du überhaupt eine Konsequenz brauchst. Ne? Also erstens ist es ja viel wichtiger, den Blick auch nochmal vor die Unterrichtsstörung zu legen. Aber auch dann, was ist das für ein Kind? Wie war die Situation? Was ist dein Unterrichtsstil? Genau, also häufig gibt's gar nicht so. Und deswegen ist auch mir auch der Austausch so wichtig mit den Lehrkräften, dass wir wirklich ganz individuell gucken, wie ist deine Klassenzusammensetzung? Wie sind auch räumliche und Systembedingungen? Hast du eine Doppelsteckung oder nicht? Und dann kann man, wie ich finde, meistens auch sehr gute individuelle Lösungen für die Kinder und für Herausforderungen, die Schule so mit sich bringen, finden.
Hm. Jetzt hast du gerade so das Thema Konsequenzen angesprochen. Das ist ja immer ein sehr heikles. Konsequenzen sind ja auch manchmal so Decknamen für Strafen. Da herrscht auch immer noch sehr viele unterschiedliche Meinungen, sage ich mal, so herrschen da noch in Deutschland, habe ich festgestellt, darüber. Und auch in den Gesetzen tatsächlich, in den Gesetzen in den einzelnen Bundesländern ist es manchmal noch erstaunlich und für mich persönlich erschreckend, wie viel da auch noch erlaubt ist an Strafen und ähnlichen Dingen. Wie ist da deine Haltung zu?
Ich bin ein klein bisschen zwiegespalten. Also zum einen, das weiß man ja auch aus der Forschung, dass Strafen nachhaltig überhaupt gar nichts bringen. Weder anschreien noch irgendwas abschreiben oder irgendwie, das hat keinen nachhaltigen, das bringt vielleicht in der Situation eine kurzzeitige Verbesserung möglicherweise, aber das Verhalten wird nicht nachhaltig positiv verändert, so wie ich mir das wünsche. Und das ist die eine Perspektive, da braucht es natürlich Alternativen. Und das andere, was ich schon auch sehe, ist, dass ich finde, dass Lehrkräfte häufig auch wirklich alleingelassen werden. Also in diese Klassen, in die ich dann gehe, die Lehrkräfte, die sich bei uns melden, es ist wirklich, wirklich herausfordernd. Und ich habe auch Verständnis für schnelle Lösungen. Das muss ich ganz einfach sagen, das kann ich nicht gutheißen. Nur wenn ich sehe, dann muss das Geld noch eingesammelt werden, dann ist diese Projektwoche noch, dann stehen die Eltern vor der Tür, weil die erst bei einem anderen Buchstaben sind als die Parallelklasse. Und dann sind da so viele Kinder, die diese ihre Affekte nicht regulieren, die ihre Bedürfnisse nicht zurückstellen können. Und es gibt keine Doppelsteckung, oder wenn es sie gibt, dann wird die ständig für Vertretung eingesetzt oder irgendwie so. Ich habe auch Verständnis dafür, dass man dann mal auf sowas zurückgreift, auch wenn ich es nicht gutheiße.
Denn du plädierst ja sehr stark auch für Beziehungen und beziehungsstarke Führung. Und Beziehungen, das ist zumindest meine Meinung, mache ich durch wirkliche Strafen kaputt. Und ist jetzt persönlich meine Haltung auch überhaupt nicht Menschen gegenüber, also in jeglicher Beziehung, denn wir sind ja auch auf einer Würdeebene mit den SchülerInnen, selbst wenn wir es jetzt hierarchisch nicht unbedingt sind, weil wir als Lehrkräfte eben schon auch drüber stehen im System, aber auf menschlicher Ebene sollten wir uns meiner Meinung nach auf der gleichen Ebene begegnen. Und mein Beispiel ist immer so schön dazu, wenn man zum Beispiel als Erwachsener mit dem Auto zu schnell fährt und dann kommt irgendwie der Blitzer, ne? Und dann bist du zu schnell gefahren, da kommt der Blitzer, der sagt dir, oh, das war aber nicht richtig, du wurdest geblitzt und jetzt kriegst du eine Strafe, jetzt musst du irgendwie Geld bezahlen oder du kriegst Punkte oder sonst was. Dann ändert das ja nicht langfristig meine Fahrweise. Das ändert dann vermutlich das so, dass ich mir so eine Blitzer-App installiere und dann weiß, wo die Blitzer sind, weil wenn ich gerne schnell fahre, dann werde ich das auch zukünftig weitermachen wollen und da hindert mich auch ein Blitzer nicht dran. Ich werde nur einfach schlauer in dem, wie ich das mache, damit ich die Strafe nicht mehr bekomme. Das ist das, was ich finde, was in der Schule eben auch so überhaupt gar nicht funktioniert, weil SchülerInnen auch einfach dann anfangen, diese Strafen zu umgehen, aber nicht grundsätzlich ein verändertes Verhalten zeigen. Und gleichzeitig gibt es immer noch viele, viele Lehrkräfte, die glauben, dass das der Weg ist. Ich persönlich habe es immer auf zwei Ebenen gemacht. Kannst ja gerne gleich mal sagen, wie du das so für dich siehst. Ich habe immer so ein bisschen damit gearbeitet, ja, es gibt diesen Blitzer. Also ne, man darf das nicht. Es gibt auch dann irgendwie eine Konsequenz. Aber um eben nachhaltig was zu verändern. Und da müssten wir natürlich nochmal drüber sprechen, was Blitzer-Äquivalente in der Schule wären. Ne? Da sind sicherlich nicht alle erlaubt oder auch nicht alle von mir ethisch zu vertreten. Aber nachhaltig wäre es dann so, dass wir eben schauen, warum möchtest du denn unbedingt so schnell fahren oder wo könntest du es denn ohne andere zu gefährden oder, ne? Also in der Schule eben das Verhalten, was ist denn das dahinter, was dich da so antreibt, das zu tun und wie kann man das eventuell auch umlenken? Wie siehst du das?
Genauso, also die mangelnde Nachhaltigkeit, das hatte ich ja auch schon angesprochen, das bringt nachhaltig gar nichts. Es kann einen in der Situation manchmal kurzfristig helfen. Das ist das eine. Das andere, was ich dazu gerne noch ergänzen würde, ist, dass man Dinge, also dass es auch dabei, finde ich, auf die Haltung ankommt. Und was ich Interessantes beobachtet habe, war dieser Auszeitstuhl. Und ich habe das gesehen als sehr vernichtende Methode, als Ausschluss. Du darfst nicht mehr dabei sein. So wie du dich verhältst, musst du dort sitzen. Also es war wirklich nicht schön. Und ich habe es
Kannst du noch mal kurz sagen, was das ist? Also wo stand der und wie funktioniert das?
Genau, also der stand in einer Ecke des Klassenraums mit dem Gesicht zur Wand. Und es war einfach ein Stuhl, wo die Kinder sitzen mussten. Ich habe es teilweise auch schon auf dem Gang gesehen, die sich gerade nicht in der Klasse einfügen konnten und eben diese Auszeit brauchten oder dann ausgeschlossen wurden. Ne? Also da wurde diese Auszeit an diesem Einzeltisch dann als Ausschluss verkauft. War eine Frage der Haltung, weil ich habe es genauso auch schon als wirklich wohlmeinendes Angebot gesehen von einer Lehrkraft, die sehr beziehungsstark in ihrer Klasse unterrichtet und die den Kindern das als Angebot macht. Wenn du das, eben was du gesagt hast, ne, wenn du das jetzt gerade nicht schaffst hier in der Partnerarbeit, dann setzt du dich hier auf unseren Auszeitstuhl und das war wirklich als Angebot gemeint und wenn du wieder kannst, kommst du zurück. Also deswegen finde ich, ist häufig die Methode gar nicht das Ausschlaggebende, sondern das, wie ich sie nutze und was ich dem Kind für Angebote mache. Und ich kann auch ohne Strafen sehr vernichtend mit Kindern umgehen. Und das Zweite, was mir dazu noch eingefallen ist, eben, dass die Strafe kann Beziehungen an sich, kommt jetzt ein bisschen auf die Strafe an, aber ich glaube, was der schwierigere Faktor daran ist, ist auch die Klarheit und die Stabilität. Wenn wir in unserer Klasse das etabliert haben, das sind unsere Klassenregeln und wer sich nicht dran hält, schreibt diesen Text ab und dann mache ich das mal und mal nicht. Also häufig können Kinder, wenn das eben nicht auf diese vernichtende Art und Weise vermittelt wird, auch sehr gut mit sowas umgehen, weil es einfach klar ist, weil es alle machen, weil es genauso zu Strukturen und Ritualen gehört, wie vieles andere auch. Und ich glaube, es ist eine Frage, ich bin trotzdem kein Fan davon. Ich will nur sagen, ich habe das schon auf ganz unterschiedliche Art und Weise gesehen, weil es meiner Meinung nach in fast allem, was wir tun, mehr auf die Haltung ankommt, ne, als auf das, was wir machen. Es ist nicht die Methode, sondern es ist die Haltung, die dahinter steht. Und genau, so viel vielleicht erstmal dazu.
Ja, ist ein spannendes Feld, merke ich gerade, weil da auch in mir so ganz viele Dinge zu abgehen, die ich auch in meiner aktiven Zeit noch als Lehrkraft immer wieder auch in Auseinandersetzungen war mit Menschen dazu, weil du jetzt zum Beispiel gerade sagtest, schreib den Text ab, sowas zum Beispiel ist in Schleswig-Holstein verboten, weil es auch komplett sinnbefreit ist und gar keinen Lerneffekt hat, sondern es ist eine reine Bestrafung. Da würde ich tatsächlich sagen, kommt es auch auf die Methode an, die ich Quatsch finde, egal in welchem Zusammenhang. Aber ich stimme dir insofern zu, dass die Haltung entscheidend ist und vor allem, das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, dass du sagst, ich mache ein Angebot. Das bedeutet ja, dass der Schüler oder die Schülerin ja mitgenommen wird, dass wir ja gemeinsam entscheiden für eine Situation und das macht ja einen Riesenunterschied, ob ich sage, du gehst jetzt raus und nehme meine Macht, ne, und sage so, du musst jetzt hier gehen und das ist ja dann wirklich auch, das ist dann eine Bestrafung, ist ein Ausschluss und so weiter, oder ob ich sage, so, ich habe gerade den Eindruck, dass es dir so und so geht. Wie geht's dir damit? Stimmt das? Habe ich, ne? Wie ist da meine Wahrnehmung? Habe ich da recht? Was bräuchtest du jetzt als nächstes? Wäre das eine Idee, wenn du dir eine Auszeit nimmst, kurz, und zwar in dem und dem Bereich? Ich halte nichts davon, dass man in der Ecke sitzt und die Wand anguckt, weil man, das ist das, was du davor meintest, ne? Dass man ja vor der Klasse dann auch so im Mittelpunkt steht. Und das ist ja schon eine Beschämung in meinen Augen. Aber es gibt ja auch in vielen Klassenräumen im hinteren Teil zum Beispiel so abgetrennte Bereiche, wo man sagt, das ist so eine kleine ruhige Ecke, dass man da zum Beispiel sich zurückziehen kann, um einmal durchzuatmen und dann auch selbstständig entscheidet, wann man wieder in der Lage ist, reinzukommen.
Richtig, aber auch da, ich finde, es ist wirklich eine Frage der Atmosphäre und der Haltung, weil ich schon auch beobachtet habe, dass es einigen Kindern, die nicht auf vernichtende Art und Weise auf diesen Stuhl geschickt werden, gut tun, ihre Reize mal so ein bisschen runterzufahren und vielleicht auf die Wand zu gucken. Ne, da war das gar nicht gemeint als dieses Beschämende in die Ecke stellen, sondern es ist tatsächlich gelungen, dieses Kind so ein bisschen zu beruhigen durch eine Reizarmut. Ja, also weil es eben nicht noch auf die ganze Klasse und auf die ganzen Kinder und dann gibt's Blickkontakte und deswegen finde ich es immer ganz schwierig, so einzelne Elemente zu beurteilen. Es gibt mit Sicherheit welche, die abschreiben, war auch ein blödes Beispiel, das brauchen wir auch gar nicht weiter drüber reden. Genau, gebe ich dir natürlich recht. Und trotzdem finde ich, dass es eben häufig einfach mit der Haltung und meiner Intention dabei einhergeht. Und da können manche Dinge sehr, sehr positiv sein und mit einer anderen Haltung sehr, sehr negativ.
Hm. Ja, da kommen wir ja. du, das ist ja, wie du sagst, ne, wir sind alle unterschiedlich. Wir sind alle unterschiedliche Lehrkräfte mit unterschiedlichen Haltungen, mit unterschiedlichen Persönlichkeiten, Erfahrungen und so weiter, die uns geprägt haben. Und mir kommt es immer sehr darauf an, also ich habe ein großes Problem mit Machtmissbrauch. Mhm. Und auch wenn ich natürlich, da stimme ich dir vollkommen zu, wenn ich verstehe, wie diese Situationen entstehen in der Schule. Ich meine, ich bin ja nun auch selbst Lehrkraft und weiß, in welch stressigen Momenten man manchmal aus der Hilflosigkeit zu irgendetwas greift, um die Kontrolle, sag ich mal, auch zu behalten über den Rest der Klasse und so weiter, ganz klar. Das heißt aber eben gleichzeitig nicht, dass ich es gut finde, sozusagen. Also ich kann ja auch selbst als Lehrkraft sagen, ja, heute habe ich mich dieser Methode zum Beispiel bedient, aber ich finde es nicht in Ordnung. Was ich dann zum Beispiel ganz klasse finde, ist, das auch im Nachhinein zum Beispiel auch dem Schüler oder der Schülerin rückzumelden. Mhm. Das finde ich ein Zeichen von Größe, persönlicher Größe, zu sagen, du, gestern in der Stunde ist das und das passiert und das war nicht gut. Das fühlte sich für mich nicht gut an, fühlte sich das für dich gut an? Nein, da müssen wir andere Wege finden in Zukunft.
Bin ich auch deiner Meinung? Ich finde, es ist möglicherweise ein schmaler Grat oder je nachdem vielleicht auch, wie man es betitelt, zwischen Macht und, also wir haben diese institutionelle Macht, einfach weil wir die Lehrkräfte sind und derer sollten wir uns nicht bedienen. Und gleichzeitig haben wir aber die Verantwortung für das, was in der Klasse geschieht. Und ich habe zum Beispiel auch ein Problem damit, wenn man über diese gemeinsame Augenhöhe spricht. Ich finde auch nicht, dass wir gleichberechtigt sind im Klassenraum. Ne? Das hatte ich auch mal an einer anderen Stelle besprochen. Wir sind gleichwertig. Unsere Bedürfnisse sind alle gleichermaßen wichtig. Aber wir sind nicht gleichberechtigt. Also ich als Lehrkraft habe einfach viel mehr Pflichten und deshalb auch Rechte. Ich finde zum Beispiel, ich kann auch mal eine Regel einfach bestimmen, weil sie jetzt nötig ist, denn ich bin professionell ausgebildet, ich bin Pädagogin und ich habe genauso mehr Pflichten. Und für das, was im Klassenraum passiert, bin ich zuständig als Lehrkraft und nicht die SchülerInnen, sondern es ist meine Verantwortung, dass jedes Kind sicher ist vor körperlichen Übergriffen. Es ist meine Verantwortung, dass die Gegenstände der Kinder nicht kaputt gemacht werden. Und es ist meine Verantwortung, dass ausreichend Lernzeit für alle zur Verfügung steht, in der eine Arbeitsatmosphäre herrscht, dass auch jedes Kind lernen kann. Das muss ich herstellen, das ist meine Verantwortung. Mhm. Deswegen finde ich, dass wir auf jeden Fall in eine, ich spreche ja deshalb gerne von Führung, das ist für mich überhaupt nicht das Gleiche wie Macht.
Nee, für mich auch nicht.
Genau, also das ist, Führung ist, ist die, und worüber wir auch am Anfang kurz gesprochen haben, ist die, die beziehungsstarke Klassenführung. Das ist so ein bisschen das, wo ich mich auch drauf konzentriere und wo wir hauptsächlich dran arbeiten, um beides nicht zu vergessen. Und ich merke schon, dass viele Lehrkräfte zu mir kommen, die sehr beziehungsstark sind. Deshalb kommen die ja auch. Ne, das hatten wir eben kurz schon mal auch mit der Reflexionsfähigkeit. Und was dann aber eher fehlt, ist die Führungskraft, die sie mitbringen. Also die bringen ganz viel Beziehungsstärke mit. Und das aber zu dem gelingenden Unterricht auch gehört, dass ich in meine Führungsrolle komme. Und genau, das ist einfach genauso wichtig. Und das hat nichts mit dem Begriff Macht zu tun und trotzdem mit Führung.
Stimme ich dir absolut zu, wenn wir das so formulieren, ja. Aber genau, wie du sagst, der Grat ist schmal, ne? Also es ist wichtig für sich, da eine Führungsrolle zu finden, die nicht Machtmissbrauch beinhaltet, aber eben an den Stellen, an denen das notwendig ist, weil du sagst, ne, die Verantwortung, die ich trage, verpflichtet mich auch dazu, an bestimmten Situationen zu sagen, jetzt muss ich gerade entscheiden und an dieser Stelle kann ich nicht zum Beispiel jemanden mit einbeziehen. Und gleichzeitig kann ich ja die Haltung generell haben, dass ich so oft wie möglich versuche, Schülerinnen und Schülern das Gefühl zu geben, nicht nur das Gefühl zu geben, sondern es tatsächlich so zu machen, dass sie teilhaben an der Unterrichtsgestaltung, dass ihre Bedürfnisse gesehen werden, dass wir gemeinsam auch versuchen, Entscheidungen zu treffen und dass sich die Schülerinnen und Schüler nach und nach, je nachdem, in welcher Entwicklungsstufe sie sich befinden, auch in die Verantwortung immer mehr hineinbringe für sich selbst und ihr Verhalten. Und da unterstütze, wo es noch Unterstützung braucht. Und eben dann nach und nach versuche, das loszulassen. Ich glaube, da, also wenn wir das so formulieren, kann ich gut mitgehen.
Unbedingt. Also ich glaube, es ist diese Balance, ne? Also von der guten Beziehung und gleichzeitig, es gibt so eine schöne Studie von Wubbels und Preckelsmann, wer das mal nachlesen will. Und das ist so eine Metastudie und die finden einfach raus, dass Lehrer-SchülerInnen-Beziehung dann als besonders positiv bewertet wird, auch von den SchülerInnen, wenn die Balance stimmt. Ja, zwischen, in der Studie sprechen die von Lenkung und Wärme, also dass sowohl die Lenkungsebene, die Führungsebene, nicht Macht, nicht Kontrolle, sondern Lenkung und Führung und gleichzeitig die Wärme. Also Lenkung und Wärme nennen die das. Also was du eben gesagt hast, Unterstützung, Ermutigung zur Selbstständigkeit, all das auf dieser empathischen Ebene. Wenn das in der Ausgewogenheit stimmt, dann wird es als sehr positiv erlebt. Und das heißt auch nicht, dass das immer starr sein muss, dass man da irgendwo seinen Sweet Point zwischen Lenkung und Wärme findet, sondern das kann auch variieren, je nach Klasse. Manche SchülerInnen brauchen es individuell und manchmal braucht es ein und dieselbe Klasse auch in unterschiedlichen Situationen. Zum Beispiel kurz vor der Klassenfahrt brauche ich vielleicht ein bisschen mehr Führung, weil die alle total aufgeregt und quirlig sind. Und wenn aber die Abschiedsfeier der vierten Klasse bevorsteht oder so und wir uns alle trennen, dann brauchen sie vielleicht viel mehr Wärme von mir. Also, dass ich das auch so ein bisschen situativ anpasse, wobei wir wieder auch bei der Haltung wäre, ne, das wahrzunehmen und dann auch zu wissen, ja, wie ich das umsetzen kann.
Absolut, absolut. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man versucht, als Lehrkraft da seinen individuellen Weg zu finden. Deswegen finde ich es auch schön, dass du das sagst, dass du immer individuell guckst, weil das ist ja auch ein ganz intensiver Prozess, seine eigene Lehrerpersönlichkeit zu finden. Und wenn wir über Führung sprechen, dann gibt es ja auch unterschiedliche Führungsstile, die man vertreten kann und die authentisch zu jemandem passen. Das heißt, ich kann ja nicht kommen und sagen, also ich mach's immer so, mach's doch so wie ich. Das funktioniert einfach nicht, ne? Nichtsdestotrotz kann man sich natürlich auch untereinander unter den Kollegen mal gute Anregungen holen und sich Dinge mal anschauen und überlegen, passt das für mich oder kann ich das anpassen, sodass es dann für mich passt. Aber da gehe ich auf jeden Fall mit, wenn wir das so formulieren, dann ist es auch meine Erfahrung, dass das eine gute Mischung ist, eine gute Balance ist. Ich finde auch, wenn du eine gute Beziehung hast zu Schülerinnen und Schülern und sie dich respektieren, auch respektieren in deiner Rolle, nicht nur als Mensch, die ist ja nett und mit der bin ich irgendwie gut, sondern eben auch in der Führungsrolle respektieren, ist es ja tatsächlich auch wesentlich leichter, mal an der einen oder anderen Stelle, ich sag mal, härter zu sein in den Äußerungen und sagen, nein, das bestimme ich jetzt, ne? So, auch wenn wir sonst vieles zusammen an dieser Stelle geht's nicht anders, wird das ja auch leichter akzeptiert, als wenn jemand die ganze Zeit über die Köpfe der Schüler hinweg entscheidet und gar nicht sieht, was sie brauchen und so weiter. Dann ist natürlich auch viel mehr Widerstand da und viel weniger Sympathie und Beziehungsebene.
Unbedingt. Und da bist du vielleicht noch viel mehr Profi als ich, was so Lehrergesundheit angeht. Aber das weiß man ja auch, dass einfach die Lehrkräfte, die eben in guten Beziehungen zu ihren Schülerinnen sind, auch eine sehr viel größere Berufszufriedenheit haben, weniger Burnout-Risiko. Und was ich jetzt nochmal gelesen habe, fand ich auch spannend. Eine gute Beziehung führt bei Lehrkräften dazu, dass sie experimentierfreudiger sind im Unterricht. Also und deshalb haben sie auch eine höhere Unterrichtsqualität, weil sie eben doch mal die Gruppenarbeit wagen oder eine Sozialform, die sie noch nicht ausprobiert haben, oder das Thema doch mal als Projekt machen oder so. Ne? Das passiert eben eher und das leuchtet mir auch ein in Klassen und mit Lehrkräften, die eine gute Beziehung zu ihren SchülerInnen pflegen.
Naja, das hat natürlich ganz viel auch mit Sicherheit zu tun, weil ich auch als Lehrkraft die Sicherheit brauche in der Klasse. Und wenn ich das Gefühl habe, die Beziehung läuft und das ist ein gutes Miteinander, dann habe ich den sicheren Raum, um auch Dinge mit ihnen auszuprobieren, ohne Angst zu haben, dass mir das Ganze komplett entgleitet. Also Beziehung ist natürlich wichtig, also auch dann, wenn man so eine Beziehung hat, wo man was zurückbekommt. Also das ist ja auch etwas, was man braucht, dass man auch mal ein Feedback bekommt und sieht, das kommt gut an, ich habe hier eine gute Rolle, ich mache sinnvolle Dinge, die Kinder, ich kann sie irgendwie gut begleiten und die haben Erfolge und so weiter. Gleichzeitig ist es aber auch, und das finde ich ganz interessant, dass du das jetzt sagst mit der Lehrergesundheit oder Personalgesundheit, es ist wichtig, du hast ja gesagt, viele sind schon so Beziehungsmenschen und denen fehlt vielleicht die Führungsachse ein bisschen mehr. Wenn ich zu stark in diesem Beziehungsding drinne bin und vielleicht auch noch Überzeugung habe, dass ich mit allen gut Freund sein muss oder sowas, dann ist es nicht gut für die Lehrkräftegesundheit. Ganz einfach, weil mir die Distanzierungsfähigkeit auch fehlt. Und die Distanzierungsfähigkeit ist halt laut Studien enorm wichtig, um mich psychisch gesund zu fühlen. Und diese Distanzierungsfähigkeit entsteht, ist ja auch ein Teil der professionellen Lehrerpersönlichkeit und der professionellen Führungsrolle auch, da zu sagen, an welchem Punkt kann ich mich gut auch wieder davon distanzieren, fühle mich nicht für alles verantwortlich zum Beispiel, ne? Kann da gut loslassen, kann abends auch mal meinen eigenen Kram machen, ohne ständig an die Schule zu denken oder an Schülerinnen und Schüler.
Unbedingt. Also zu meiner psychoanalytischen Ausbildung gehörte eine Barlind-Gruppe. Das ist eine psychoanalytische Supervision. Und die ersten Jahre bei allen Fällen, die ich vorgestellt habe, ging es immer über Grenzen. Mhm. Also wo sind meine Grenzen? Und das ist auch was, wo ich mit meinen Lehrkräften ganz intensiv dran arbeite. Weil man sagt ja mal, wenn deine Tasse leer ist, kannst du einfach auch nicht, oder irgendwie so ähnlich sagt man, glaube ich, ne, du brauchst eine volle Tasse, um da noch abzugeben. Klar, wenn du keine Kräfte hast für dich, und da ist Selbstfürsorge und Lehrergesundheit auf jeden Fall ein total wichtiges Thema, finde ich auch. Und das gehört alles, alles geht da Hand in Hand miteinander.
Ja, natürlich. Und ich nehme mal gerne das Beispiel aus dem Flugzeug mit den Masken, dass man sich immer zuerst die Maske aufsetzen muss, bevor man sie seinen Kindern zum Beispiel aufsetzt, auch wenn man oft vielleicht denkt, ich muss es erst den Kindern aufsetzen, damit die versorgt sind. Aber ich muss halt immer gut funktionieren können, um mich weiter zu kümmern in meiner Verantwortung. Und das ist bei Lehrkräften genau das Gleiche.
Als das Beispiel mit der Tasse.
aber das Schöne ist ja auch, dass wenn ich es schaffe, diese Selbstfürsorge in den Blick zu nehmen und eben auch zum Beispiel das Thema Grenzen für mich viel mehr klar habe, dann schaffe ich es ja auch, einen Raum an Energie wieder zu nutzen. Mhm. Also der, den ich häufig verprassel für andere Dinge, weil ich mich eben nicht gut schützen kann, noch nicht, der wird ja frei in dem Moment, in dem ich gelernt habe, nee, hier mache ich Schluss, hier brauche ich gar nicht so viel Energie reinzugeben. Und dann, denke ich, haben wir die beste Voraussetzung, dann auch in solche Arbeitsprozesse zu gehen, wie du sie jetzt genannt hast, dass sie dann also auch anfangen zu sagen, ja, jetzt habe ich ein Stück weit Energie frei, um zu sagen, was mache ich da jetzt eigentlich in der Klasse und wie könnte ich es anders machen? Ich probiere das mal aus, ich bin dafür offen,
richtig,
diese Dinge.
Jetzt sind wir gerade wieder am Anfang. Du hast ja danach gefragt, ob das nicht so arbeitsintensiv ist, mein Kurs mit mir. Ja, und dann passiert aber eben im Anschluss genau das, was du gerade gesagt hast, wenn man das für sich geklärt hat, dann kommt der Freiraum, dann kommt die Entlastung, entweder für mehr Experimente im Unterricht oder auch wieder für mehr Freizeit für die eigene Familie, woraus man wieder Kraft schöpfen kann. Und genau das, ja, ist dann auch mein Ziel. Aber das bedarf eben diesen Invest erstmal, ne? Genau zu gucken, was sind die Stellschrauben und auch, was du eben gesagt hast, finde ich auch total wichtig, dass man erstmal probiert. Also es gibt einfach eben nicht die Lösung und ich kann dir die vielleicht auch nicht ad hoc sagen, ne? Aber wir können probieren, dann gemeinsam reflektieren und ich sage das meinen Lehrkräften auch manchmal, wenn es die eine für alle gültige Lösung gäbe, dann würden wir sie in jedem Fachbuch finden oder könnten sie googeln. Ne? Also so einfach ist es eben leider nicht und dieses dranbleiben und nochmal zu probieren und das ist, glaube ich, auch wirklich total wichtig.
Absolut, stimme ich dir komplett zu. Und ich finde auch, dass das ja auch alleine, dass man dann das mit dir zusammen besprechen kann und auch die verschiedenen Dinge ausprobiert, sich dann wieder trifft und sagt, wie ist es gelaufen, ist ja auch durch die Begleitung einfach schon eine ganz große Entlastung, die spürbar ist, selbst wenn man noch im Prozess ist.
Richtig, also häufig merke ich das auch, da geht es den Kollegen, Kolleginnen schon besser, wenn sie mir einfach alles mal erzählt haben, weil auch das, finde ich, kommt ja viel zu kurz. Ne? Also wer unterhält sich schon mit dir so lange über deine Klasse, und auch noch konstruktiv. Also dann hat man vielleicht noch eine Mathelehrerin, die hat aber noch 5 andere Klassen. Also genau, dieses Beschäftigen und erstmal alles loszuwerden ist auch total wichtig. Dabei sollte es dann natürlich nicht bleiben. Aber ich wollte noch anmerken, dass mir deshalb auch die Community total wichtig ist. Also wir sind eine Gruppe auch, und da berate dann ja quasi nicht nur ich, also schon hauptsächlich, aber wir sammeln ja auch immer Ideen, und da sitzen ja lauter erfahrene Lehrkräfte, ne? Erstmal haben die so ein bisschen dieses wir sind alle in einem Boot-Gefühl, weil man dann doch merkt, okay, ich bin nicht die Einzige, die es nicht hinkriegt. Das erzählt man sich vielleicht nicht in der Schule oder im eigenen Lehrerzimmer, wenn man Pech hat, aber bei uns sind nun mal alle deshalb da, und ich war auch in dieser Situation. Und dann sitzen aber auch ja Leute, die schon ganz viel probiert haben, die teilweise auch schon jahrelang Unterrichtserfahrung haben. Und da lerne auch ich jedes Mal nochmal viel mehr dazu und packe meinen Rucksack mit Dingen, die ich dann vielleicht bei anderer Gelegenheit wieder auspacken kann, wenn wir nochmal zum Werkzeugkoffer kommen oder so, ne? Also das ist schon immer schön.
Ja, du sagst ja jetzt auch gerade, das ist dir ja auch so gegangen. Das ist ja auch wahrscheinlich ein wichtiges Argument für Menschen, auch mit dir zu arbeiten. So erlebe ich das zumindest in der Arbeit mit meinen Kundinnen und Kunden, dass sie sagen, da ist jemand aus der Schule, da ist jemand Lehrkraft, die weiß, wie sich das anfühlt und so weiter. Ne? Das ist ja ganz wichtig. Und du schreibst ja auch auf deiner Homepage, dass du deine eigene Geschichte kennengelernt hast und dass du auch so durch die Ausbildung verstanden hast, wie deine inneren Muster und deine Triggerpunkte sind. Magst du uns da vielleicht einen mal nennen, der dir damals so aufgegangen ist, weil du ja gesagt hast, du hattest an der Schule durchaus auch deine Herausforderungen und hast dann, gab es vielleicht so ein Thema, einen Triggerpunkt oder irgendwas, wo du sagst, das könntest du mal so beispielhaft darstellen, wie du das erkannt hast und wie du dann auch dein Verhalten verändert hast und was das ausgelöst hat?
Ja, total wichtiges Thema. Also zum Beispiel bekommt ja auch jeder aus seiner Familie mit, wie man so Konflikte löst, ne? Also schreit man sich total an, kann sich aber eine halbe Stunde später schon wieder in den Armen liegen, oder wird das eher so unter den Teppich gekehrt und so. Zugespitzt war es bei uns so ein klein bisschen eher Letzteres, ne? Also dass jeder hat dann einfach so ein bisschen so weitergemacht, und dementsprechend ist mir das auch schwer gefallen, eben auch mit den Kindern mal in einen Konflikt zu gehen. Das ist aber auch mal nötig, und es ist auch mal nötig, dass die einen in der Situation vielleicht scheiße finden, um es mal so auszudrücken. Ne? Die ärgern sich dann, und weil sie wollen jetzt dieses oder jenes, aber es geht nicht, weil Unterricht ist. Und da konnte ich einfach für mich merken, dass es mir total schwer gefallen ist, in diese Rolle zu gehen. Und ich glaube, dass es vielleicht auch vielen so geht, einfach in dem Moment auch abgelehnt zu werden. Ne? Weil mit dem, was ich möchte, mit meinem Bedürfnis oder meiner Aufgabe, da so aufzutreten, dass es anderen unkommod ist. So. Und das erstmal zu wissen, ne? Also was bringe ich für eine Konfliktstruktur mit, Konfliktkompetenz auch, ne? Oder eine Bedürfniskommunikationskompetenz, was macht's mit mir, wenn Disharmonie herrscht, also all diese Dinge. Und genau, also das war diese Punkte, wo ich meinte, ja, es sind nicht nur die SchülerInnen, ne? Ich bin's auch, und das ist einfach ja sehr, sehr hilfreich, und ich glaube, ohne dann möglicherweise doch in diese Machtrolle zu rutschen, ne, die du schon eben angesprochen hast, wenn man gar nicht so seinen Anteil sieht an dem, was da in der Klasse passiert.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe da gerade auch so ein Déjà-vu aus meiner Unterrichtserfahrung, dass das dann auch manchmal so Situationen gab, wo, ja, wie du sagst, ne, wenn die Schüler einen dann auf einmal ganz blöd finden und dann die dann gesagt haben, so, Frau Hett, jetzt mag ich sie nicht mehr, ne, so genau. Ausdruck kann, ne? Wo ich dann gesagt habe, komme ich mit klar, habe ich dann gesagt, und dann waren sie oft ganz überrascht und irritiert, so, was soll das jetzt? Weil aber, das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt, wir könnten ja von einem eigentlich ins nächste kommen, aber da geht's natürlich auch um Bindungserfahrung und dieses Thema, was du genommen hast, finde ich eigentlich auch total super, weil ich glaube, es betrifft wirklich ganz, ganz viele Menschen auch in der Kultur, so in Konflikte zu gehen. Und was bedeutet das? Und ist dann meine Existenz gleich bedroht, wenn ich in einen Konflikt gehe? Welche Erfahrungen habe ich da gemacht? Wurde ich, wie du sagst, ne, wurde ich abgelehnt? Wurde ich vielleicht sogar irgendwie mit Liebesentzug bestraft oder sonst was? Das hat natürlich ganz krasse Folgen dann darauf, wie wir uns damit verhalten. Oder habe ich eben erlebt, man kann mal so richtig, richtig losgehen und sich anschreien und sonst was. Und eine halbe Stunde später sitzt man am Tisch zusammen und lacht wieder oder sowas. Ne? Das sind ja ganz unterschiedliche Szenarien, die wir erlebt haben. Und natürlich auch jedes einzelne Kind in der Klasse.
Richtig.
Na, und das macht es ja auch so hochkomplex, da eben zu gucken, wer wie mit wem interagiert und so weiter. Und gleichzeitig machst du ja auch Mut, dass man das nicht mit allen Kindern durchanalysieren muss und dass man natürlich auch nicht selbst diejenige ist, die Diagnosen stellt. Das ist ganz, ganz wichtig an dem Punkt. Ist mir auch immer wichtig, wenn ich Fortbildung mache, auch zum Thema psychische Gesundheit an Schule. Wir sind nicht diejenigen, die irgendwelche Diagnosen stellen und das vor allem auch nicht im Elterngespräch so benennen. Ich glaube, ihr Kind hat das und das. Genau. Auch da gibt es ja Profis, mit denen wir dann zusammenarbeiten können. Wichtig ist, dass uns Dinge auffallen und dass wir die weitergeben, auch an entsprechende Stellen. Aber das wäre jetzt noch ein anderer Punkt. Ich finde, es macht auf jeden Fall Hoffnung, dass trotz des Systems, auf das ja Lehrkräfte auch oft gerne mal schimpfen, es einen Raum gibt, in dem man doch ganz viel bewegen kann für sich selbst. Und natürlich auch für seine Schülerinnen und Schüler. Kann mir auch vorstellen, dass das auch seine Kreise zieht, dass dann auch andere Kollegen durchaus mal davon Wind bekommen und sich da vielleicht auch trauen, in die Richtung mehr mitzugehen. Also ganz, ganz wertvolle Arbeit, glaube ich, die du da leistest. Vielleicht magst du uns auch noch mal sagen, für alle, die jetzt neugierig geworden sind auf dich und deine Arbeit, wo kann man dich finden oder wie läuft das ab, Kontakt zu dir aufzunehmen?
Gerne. Jeder ist herzlich willkommen. Also du kannst es sicher verlinken gleich.
Ja. Meine Homepage. Stelle ich in die Shownotes.
Genau, kann man sich vielleicht gut merken. Ist subjektivsinnvoll.de. Ist ja so ein bisschen mein Motto. Und ich biete regelmäßig Webinare an, die 0 Euro kosten. Und da können sich die Lehrkräfte mit meiner Anleitung so ihre eigene rote Linie im Unterricht definieren, also ihre Grenze, weil ich sage immer, wenn du die selber nicht kennst, wir waren ja eben schon mal bei Bedürfnissen, ne? Wenn du nicht weißt, wo deine Grenze verläuft, was deine Bedürfnisse sind, dann können die Kinder das auch nicht riechen. Also du musst erstmal für dich ganz viel Klarheit finden, innere, und dann kannst du das auch nach außen kommunizieren. Sonst funktioniert es nicht, ne? Weil die Kinder, wenn es mal heute so ist und mal so oder du es selber nicht genau weißt. Und das machen wir in dem Webinar Grenzen setzen mit Herz und Haltung, ganz wichtig. Und da sind auch alle Lehrkräfte ganz herzlich zu eingeladen. Das können wir vielleicht auch noch verlinken.
Mache ich sehr gerne. Auf Instagram findet man dich ja auch, ne?
Da findet man mich auch, genau. Da bin ich so mittelaktiv. Ich glaube, das geht dir ja auch so.
Ja.
Dass ich das schon immer mal versuche und man kann mich da auch gerne erreichen. Aber genau, das mit dem Posten, das muss ich noch so ein bisschen üben.
Also auf der Homepage findet man ja alle deine Angebote. Genau. Und kann dann Kontakt aufnehmen oder sich zu dem Webinar auch erstmal kostenlos anmelden.
Genau. Oder zum Newsletter eintragen, auch sehr gerne. Ich schreibe einmal die Woche Tipps, Tricks oder auch meine Lehrkraft to go, einfach was so ein bisschen motiviert. Aber ich teile auch viel von dem, was ich eben im Coaching sowohl live als auch online erlebe und was ich da beobachte. Und ja, das teile ich in meinem Newsletter, also auch gerne dazu anmelden.
Das ist sicherlich auch ganz wertvoll. Da nimmt man bestimmt schon eine ganze Menge Tipps mit und lernt auch dich und deine Arbeitsweise so ein bisschen kennen.
Ja.
Ich weiß nicht, ob du es weißt, aber wenn ich Interviewfolgen habe, stelle ich am Ende meinen Gästen immer eine Frage. Und das ist, weil ja nun mein Podcast Schule mit Herz und Seele heißt, ist immer so ein bisschen die Frage, was ist für dich eine Schule mit Herz und Seele?
Also eine Schule mit Herz und Seele für alle ist eigentlich eine Schule, die genau das verbindet, was wir eben auch besprochen haben. Also diese Balance zwischen Beziehung und Halt.
Okay. Ja, ganz herzlichen Dank, Mara, dass du heute hier zu Gast warst. Freue mich sehr. Und bin gespannt auch auf die Rückmeldungen zu dieser Folge. Halte dich da auf dem Laufenden, wenn da noch was auch an dich geht, an den Rückmeldungen. Schreibt also gerne auch in die Kommentare zu dieser Folge, wie euch die Folge gefallen hat. Und ich bedanke mich für heute. und wünsche dir ganz viel Erfolg auch in der Zukunft. Finde ganz wunderbar, dass du Lehrkräften da in dieser schwierigen Situation behilflich bist und hoffe, dass da viele auch in Zukunft deine Angebote wahrnehmen.
Ja, vielen Dank. Hat mir großen Spaß gemacht.
Ich hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat und dass du viele wertvolle Inspirationen oder auch Tipps für dich mitnehmen konntest. In den Shownotes, das kennst du schon, findest du weitere Informationen zu dem, was hier besprochen wurde heute. Du findest auch den Link zu Maras Homepage, wo du dich auch kostenlos registrieren lassen kannst für den Newsletter, wo du auch andere Angebote von ihr findest. Und natürlich findest du auch dort alle weiteren Informationen zu mir und meinen Angeboten, wie immer. Und an dieser Stelle noch ein kleiner Hinweis. Ende April endet jetzt der Frühbucherrabatt für das Lehrkräfte-Retreat, deine Auszeit hier in Schweden am wunderschönen See Immeln. Und verpass nicht, dich noch rechtzeitig anzumelden. Ein paar Tage sind es nur noch. Und dann sparst du noch ein bisschen Geld. Wenn du noch weitere Fragen hast, dann melde dich gerne bei mir. Fragen auch zu dem Retreat in Schweden oder auch zu anderen Dingen. Ich freue mich immer über eure Rückmeldung, auch eure Wünsche. Wenn ihr also auch nach der heutigen Folge zum Beispiel sagt, da habe ich noch einen Wunsch, da möchte ich gerne noch zu dem und dem Thema mal eine Folge hören, dann schreibt mir das immer wieder sehr, sehr gerne. Ja, und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen, entspannten Sonntag und eine schöne restliche Zeit. Und einen schönen Frühlingsbeginn. Ihr seid ja schon ein bisschen mehr drin als wir hier in Schweden. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal zur nächsten Interviewfolge tatsächlich. Denn jetzt im Moment mache ich ja eine Reihe zum Thema Prävention und Präventionsprojekte in der Schule. Also freut euch schon mal auf die nächsten Interviews mit Vertretern von Präventionsprogrammen in Schulen. Bis dahin!